Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. News-Ausgabe Nummer 4. Wir hatten Trainer, wir hatten General Manager, wir hatten in der letzten Ausgabe die Draft-Lotterie und ab heute geht es um Verträge und um einige Trades, die stattgefunden haben in der Liga. Ich versuche wieder meine 20 Minuten einzuhalten, der Timer läuft und dementsprechend versuchen wir jetzt hier eben auch direkt loszulegen und wir fangen mal an, würde ich sagen, mit den Verträgen und da versuche ich mich mal dran zu orientieren an den Daten, was so ja im Prinzip dann seit der Trade Deadline passiert ist, aber ich werde mir hier jetzt mal einen kleinen Filter setzen und alles nehmen, was so ab knapp unter einer Million oder beziehungsweise nehmen wir mal eine Million ist, damit sollten wir eigentlich die allermeisten Signings auch mit erreicht haben. Und eben auch die Deals, die wirklich dann auch entsprechend interessieren. Ich schaue mal einmal rein hier im April. Ty Emerson, Taylor Hall hatte ich erwähnt während der Playoffs. Der hat einen neuen Vertrag bekommen. 3 Jahre, 3,166 Millionen von den Carolina Hurricanes. Das war ein Deal, der war in Ordnung. Und jemand, der da eben auch ganz gut reinpasst. Freddie Anderson hat einen neuen Einjahresvertrag bekommen bei den Carolina Hurricanes ebenfalls. Das ist auch ein Deal. Matt Coronato, ein 7-Jahres-Vertrag, etwas längerer Vertrag, 45 Millionen, 6,5 Millionen pro Jahr. Ist natürlich so, dass man da sagen muss, das ist so einer dieser wahrscheinlich typischen Deals für junge Spieler, 22 Jahre alt, kann links wie rechts spielen. Jemand, der da auch flexibel einsetzbar ist für die Calgary Flames und sicherlich zur Zukunft gehören wird der Flames. Das ist immer so eine kleine Wette natürlich auch in die Zukunft von den Teams. Solche Deals gab es ja bei anderen auch. Er ist mit 6,5 Millionen nicht ganz so hoch dotiert wie bei anderen Spielern. Jetzt weiß ich aber auch nicht, ob Coronato da auch so in der Kategorie ist, wie das, keine Ahnung, ich sage jetzt mal ein Team Stützle war oder so, würde ich ihn eher ein, zwei Stufen doch drunter einschätzen und dementsprechend ist der Deal mit einem gewissen Risiko für die Calgary Flames, aber auch das ist etwas und das wird wieder auch in dieser Sendung und in den nächsten Sendungen ein Thema sein, durch den steigenden Salary Cap in der NHL wird es einfach so sein, dass wir die Deals in ein, zwei, drei Jahren einfach komplett anders sehen werden, weil dann diese Summe 6,5 Millionen eben dann anders sind, wenn man jetzt sagt, grob anteilig 6,5 Millionen von 88 Millionen ist was anderes als 6,5 Millionen von 110 Millionen Dollar. Also da muss man schon ein bisschen schauen, wie man das dann einordnen sollte. Was gibt es sonst noch zu sagen? Welche Deals würde ich hier gerne erwähnen? Kyle Palmieri hat einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben. 4,75 Millionen, da gab es bei den New York Islanders, da gab es auch zwischendrin ja immer vor der Trade Deadline die Möglichkeit, dass gesagt wurde, hey, Moment mal, das könnte ja jemand sein, der vielleicht dann auch getauscht wird. Das haben sie nicht gemacht. Er fühlt sich wohl in Long Island. 4,75 Millionen ist natürlich für einen etwas älteren Spieler schon eine Menge Holz. Auf der anderen Seite, wie gesagt, Salary Cap Space ist ja da und ich glaube, da ist jetzt auch nicht so, dass die New York Islanders direkt sagen müssen, hey, da kriegen wir ein Problem, wenn wir jetzt hier Kyle Palmieri 4,75 Millionen für 2 Jahre zahlen. Ein längerer Vertrag ist der von Yanni Gourde bei Tampa Bay, beim Tampa Bay Lightning. Der hat einen 6-Jahres-Vertrag unterschrieben. Und das ist schon eher ein etwas ungewöhnlicher Deal, aber etwas, was die Tampa Bay-Verantwortlichen ja in den letzten Jahren schon des Öfteren gemacht haben. Also Tanner Janot hatte, glaube ich, einen 7-Jahres-Vertrag unterschrieben. Sie versuchen einfach das Gehalt, was sie einem Spieler zahlen wollen, auf möglichst viele Jahre zu verteilen. Yanni Gourde ist 33, ist natürlich jemand, der kam auch vor der Trade-Deadline jetzt vor der letzten, ist auch ein etablierter Spieler, jemand, der auch ein Veteran ist, der sicherlich auch gut reinpasst in Tampa Bay. Und wenn man sich das Gesamtvolumen anguckt, 14 Millionen, dann hätte er wahrscheinlich eher gesagt, naja, zahlt mir das doch in 3, von mir aus in 4 Jahren. Dann sagt aber Tampa Bay, naja, aber wenn wir dir jetzt einen 6-Jahres-Vertrag anbieten, dann ist es für uns etwas leichter, diesen jährlichen Anteil am Salary Cap zu unterzubringen. Das sind nämlich 2,333 Millionen. Und das ist etwas einfacher als zum Beispiel 4,5 Millionen für einen 3-Jahres-Vertrag ungefähr oder 4,67 Millionen für einen 3-Jahres-Vertrag. Also von daher, Tampa hat versucht, das Ganze auszudehnen. Yanni Gourde hat da mitgemacht und bei Tanner Janot haben sie ja auch irgendwann getradet. Das ist übrigens ein Deal. Sowas Ähnliches haben sie ja auch mit Steven Stamkos versucht im letzten Sommer und das hat da eben nicht geklappt. Stamkos hat die Playoffs nicht erreicht. Tampa Bay hat eine, zumindest in der regulären Saison, gute Spielzeit gehabt. Also von daher muss man sagen, wieder etwas, wo Tampa Bay relativ kreativ ist, was so die Verträge betrifft. Und für Yanni Gourde, ob er die 14 Millionen in 3 Jahren bekommt oder in 6 Jahren, ist ihm relativ egal. Er hat seine Sicherheit. Ich würde mal fast behaupten, dass er diesen Vertrag nicht komplett bei Tampa Bay erfüllen wird, aber auch das wird ihm herzlich egal sein. Am Anfang ist er eben da und die sind durchaus eine Winning-Franchise, die eben dann auch entsprechend dort ja in den nächsten Jahren noch Ziele hat. Dann der nächste größere Deal, den ich erwähnen würde, ist der von Brock Nelson bei der Colorado Avalanche. Auch der kam vor der Trade-Deadline von den New York Islanders für einen relativ hohen Preis. Ich weiß gar nicht, ob das hier noch mit drin steht bei Nelson. Steht hier irgendwo Contract Breakdown? Muss ich mal auf den Spieler gehen, glaube ich, was da eigentlich getauscht wurde. Sehe ich das hier irgendwo? Contract History? Keine Ahnung, ob das hier steht. Doch, da, Brock Nelson, genau. Callum Ritchie war mit dabei. Ich glaube auch noch ein Draftpick war noch mit dabei. Also einiges schon, was Colorado bezahlt hat und es war natürlich jetzt ein Risiko, dass sie Brock Nelson in der Free Agency loswerden und im Prinzip sehr viel bezahlt haben, aber nur einen Playoff-Lauf von 7 Spielen mit ihm haben. Also war natürlich das Interesse der Avalanche hoch, ihm einen neuen Vertrag zu geben. 3 Jahre ist von der Laufzeit her in Ordnung, finde ich. Die 7,5 Millionen sind mir persönlich ein bisschen viel. Da hätte ich mir eher was im Bereich von 6 bis 6,5 Millionen gewünscht. Da sind wir zum Beispiel übrigens wieder bei dem Thema. Das wäre in Dallas möglich gewesen, weil es in Texas ist. Das wäre bei den Panthers möglich gewesen, weil in Florida die Tax-Rate eine andere ist. In Colorado bezahlt man, glaube ich, eine Income-Tax. Von daher, den Discount hatten sie nicht. Sie haben vielleicht ein bisschen mehr bezahlt, als sie bezahlen wollten. Auf der anderen Seite, glaube ich, auf dem Center-Markt, der kaum vorhanden war, jetzt in der Free Agency und der auch in den nächsten Tagen ja dann kaum vorhanden sein wird, war es so, dass Brock Nelson dort sicherlich mehr hätte verdienen können. Deswegen, ja, tut ein bisschen weh, weil am Ende ein Stück weit mehr Spielraum schön gewesen wäre für Colorado. Aber wichtig war, dass sie ihn unter Vertrag behalten haben. Es gab auch natürlich die Gerüchte, da er aus Minnesota kommt, dass er zu den Wild geht. Das ist er jetzt eben nicht. Für Colorado ist es eine ideale Situation, weil du jetzt erstmal deinen 2C gesichert hast. Seit Nazem Kadri weg ist, waren die ja auf der Suche. Sie haben es mit Mittelstädt versucht, das hat nicht so richtig funktioniert. Jetzt mit Brock Nelson, glaube ich, ist er da perfekt auf der Position. Das ist kein Nummer 1 Center, muss er aber auch nicht sein. Ich glaube, dass er sich jetzt richtig einfinden wird bei der Avalanche und nach einer kompletten Saison kann er dann vielleicht auch in den Playoffs noch ein bisschen mehr zeigen. Da war es ein bisschen enttäuschend, aber es war bei einigen im Team auch so. Also von daher denke ich, jetzt für ihn die Möglichkeit, richtig anzukommen in Denver. Vertrag ist, wie gesagt, für mich aus Sicht des Teams ein bisschen zu hoch, aus Sicht des Spielers natürlich okay. Und ja, das ist, glaube ich, alles, was man zu dem Deal sagen kann. Dann Ryan Donato hat einen 4-Jahres-Vertrag unterschrieben für 4 Millionen jährlich bei den Chicago Blackhawks. Donato auch mit 29, mittlerweile schon ein etwas älterer Spieler. Hat ja auch die letzten Jahre, finde ich, durchaus solide gespielt. Ist ein 4-Jahres-Vertrag. Chicago hat Salary Cap Space, er hat 31 Tore gemacht in der letzten Spielzeit. Da finde ich 4 Millionen für einen Spieler, der 31 Tore macht, eigentlich okay vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. 62 Punkte, auch das ist in Ordnung. Jemand, der treffen kann, jemand, der scoren kann, jemand, der ein NHL-Spieler ist, der auch Niveau hat. Das ist wichtig für die Chicago Blackhawks und die 4 Millionen tun ihnen nicht weh. Für ihn ist ein 4-Jahres-Vertrag auch okay. Also das war ein Deal, wo ich gesagt habe, jo, passt für mich auch für beide Seiten. Und ja, finde ich in Ordnung, wenn er weiterhin so zwischen 25 bis vielleicht sogar 35 Tore macht, sind 4 Millionen eigentlich ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, finde ich. Dann weiter nach Dallas. Matt Duchene hat einen Vertrag unterschrieben. 4 Millionen nicht 4 Millionen, sondern 4 Jahre ebenfalls wie Ryan Donato, 4,5 Millionen pro Saison. Er ist mittlerweile ja auch schon 34 Jahre alt. Vergisst man auch, dass Matt Duchene mittlerweile auch schon eher zu den älteren Spielern gehört in der Liga. Der fühlt sich auch sauwohl in Dallas. Das war auch so ein Punkt, wo man sicherlich sagen musste, hey, das ist sehr, sehr wichtig, dass er da entsprechend bleibt. Und für ihn war es, glaube ich, auch wichtig, dass er dort verlängern konnte. Und ja, was soll man sagen? Also 4,5 Millionen sind ein Schnäppchen für das, was er liefert, für das Niveau, was er auch in den letzten Jahren eben einfach noch hatte. Auch der hat 30 Tore gemacht, der hatte sogar 82 Punkte, war Topscorer, meine ich, in Dallas. 82 Punkte in 82 Spielen, Point-per-Game-Spieler, den bekommst du für 4,5 Millionen. Naja, zum einen bekommst du ihn, weil er einen kleinen Discount den Dallas Stars gegeben hat, und zum anderen, ich gucke gerade mal, muss auch irgendwo noch sein Buyout sein, denn die Nashville Predators, die haben ihn ja rausgekauft aus seinem Vertrag. Und wo haben wir es denn hier? Also hier ist es, er bekommt jetzt für die nächste Spielzeit nochmal einen Signing-Bonus von 2 Millionen. Den kann man nicht rauskaufen. Und dann bekommt er nochmal 1,5 Millionen von den Nashville Predators noch. Und er bekommt diese 1,5 Millionen noch die nächsten 3 Jahre. Signing-Bonus nicht mehr. Aber wenn man das jetzt nur für die Saison zusammenrechnet, er bekommt 4,5 Millionen jetzt für die Spielzeit 25-26 von den Dallas Stars. Plus 2 Millionen Bonus, bist du bei 6,5 Millionen, plus nochmal 1,5 Millionen ungefähr von den Nashville Predators. Das heißt, das Gehalt für Matt Duchene im nächsten Jahr ist bei 8 Millionen. Und in den folgenden Jahren landet er mit dem Buyout-Gehalt von Nashville und dem, was Dallas ihm bezahlt, bei 6 Millionen, was eher ein realistischerer Preis ist für das, was er bietet, auch für das Alter. Also von daher ist das natürlich auch ein Vorteil jetzt für die Dallas Stars, dass Matt Duchene im Prinzip sozusagen unten sowieso schon mal ein Gehalt hat. Das heißt, er braucht gar nicht hoch einsteigen, sondern weiß, ich habe mein Base Salary und dann kann ich eben von da aus handeln. Absoluter No-Brainer-Deal. Wie gesagt, er fühlt sich wohl, er passt ins Team rein, hat gut performt. Playoffs vielleicht nicht ganz so, wie sie sich das erhofft haben. Das haben aber einige nicht. Und dementsprechend richtig guter Deal für die Dallas Stars. Weiterhin günstig einen wirklich guten Spieler behalten. Fabian Zetterlund hat einen neuen Vertrag unterschrieben bzw. verlängert bei den Ottawa Senators. 2,75 Millionen für 3 Jahre. Junger Spieler, links wie rechts einsetzbar als Flügelspieler. Ist ein Bridge-Deal so ein bisschen. Er ist danach Unrestricted Free Agent, also auch ganz interessant, dass er da dann so reingerät. Im Moment, ja, 17 Tore, 19 Assists in der letzten Spielzeit für die San Jose Sharks. Er kam ja aus San Jose. 4 Punkte dann für Ottawa. Sicherlich erhofft man sich von ihm mehr. Also ich glaube eher, sie hoffen, dass er so in Richtung auch wieder 25 bis 35 Tore geht. Dafür wäre das Gehalt okay. Es wäre dann auch wieder Quatsch gewesen, ihn zu holen aus San Jose und dann im Sommer keinen Vertrag zu geben. Also das Ding hat Potenzial, der Deal. Und ja, kann ich soweit auch nachvollziehen. Mason Lowry würde ich noch nehmen von Boston. Der hat einen 2-Jahres-Vertrag bekommen, 6,4 Millionen. Insgesamt das Volumen 3,2 Millionen pro Jahr, 24 Verteidiger. Auch der Deal ist okay, er ist danach noch Unrestricted Free Agent. Das heißt, die Bruins haben noch Kostensicherheit. Was heißt das für euch? Nur nochmal kurz zur Erwähnung. Also er ist danach nicht Unrestricted, sondern er ist Restricted Free Agent. Das heißt also, dass er danach nicht so ohne weiteres wechseln kann, sondern dass normalerweise die Bruins noch das Recht haben, Angebote gleichzuziehen, beziehungsweise er kann nirgendwo unterschreiben, wenn nicht vorher die Bruins gesagt haben, wir verzichten auf die Rechte oder ihn dann eben dahin tauschen. Also von daher der Deal auch mit 3,2 Millionen pro Jahr. Ein schöner Bridge-Deal, er kann sich beweisen und sich dann einen größeren Vertrag verdienen. Dann einen Deal würde ich mal kurz überspringen, da kommen wir gleich noch mit zu. Riley Smith verlängert für 1 Jahr 2 Millionen in Vegas. Auch absoluter No-Brainer-Deal. Passt wunderbar. Damit rein ist ja auch gewesen in Vegas. War kurzzeitig oder 1-2 Jahre jetzt mal weg. Wieder zurückgekehrt in die alte Heimat. 2 Millionen kannst du nichts falsch machen. Jamie Benn bleibt in Dallas. Auch das war im Grunde klar. Der Mannschaftskapitän, auch ein super Veteran. Wie gesagt, meine Meinung zu ihm kennt er an der einen oder anderen Stelle. Der Deal ist sehr bonuslastig. Also da sind viele, viele Boni mit drin. 500.000 gibt es für ihn jeweils für 20, 30, 50 und 60 Spiele. Es gibt nochmal 500.000 für die dritte Runde in den Playoffs. Es gibt 50% Bonus nochmal, wenn er in 500.000 noch, wenn sie den Stanley Cup gewinnen. Insgesamt kann der Deal dann 4 Millionen erreichen. Er hat einen Base-Hit von 1 Million. Was dabei ganz interessant ist bei diesen bonuslastigen Verträgen, der Base-Hit ist jetzt in diesem Jahr bei den Dallas Stars. Das heißt, wenn man sich jetzt aktuell die Cap-Roll der Dallas Stars anschaut, dann steht da bei Jamie Benn 1 Million. Nun habe ich aber eben erzählt, naja, der kann aber bis zu 3 Millionen an Boni bekommen. Wo landen die denn? Die landen im nächsten Jahr. Das heißt, man kann die dann, ich weiß gar nicht, Bonus, Overages oder wie der Fachbegriff ist. Auf jeden Fall wandern diese möglichen 3 Millionen an Bonus von Jamie Benn, wenn er sie denn bekommt, ins nächste Jahr. Das heißt, wir nehmen jetzt mal das Maximalszenario. Er spielt die Spiele, die er spielen muss. Dallas gewinnt den Stanley Cup. Dann bekommt er 3 Millionen an Bonus. Das heißt aber auch, dass Dallas in der Spielzeit da drauf vom Salary Cap direkt erstmal 3 Millionen abgezogen bekommt, ohne dass Jamie Benn dann ja noch spielt, weil der Vertrag geht ja nur ein Jahr. Das heißt also, wir hätten die Situation, es wird ein Teil vom Salary Cap Space verbraucht, ohne dass ein Spieler im Kader ist. Sowas gibt es bei anderen Teams auch, gab es jetzt zu der Saison auch. Es gibt, glaube ich, 11 Teams, die aus dem letzten Jahr Boni mitnehmen in die neue Saison 2025, 2026. Also falls ihr euch mal wundert, wenn ihr jetzt seht, dass ein Team ein bisschen weniger Salary Cap Space hat, obwohl ein Spieler da gar nicht mehr ist. Es kann so eine Boni-Situation sein und das macht man vor allem bei den älteren Spielern, um dann eben da auch entsprechend sicher zu sein, wenn die zum Beispiel verletzt sind, dann brauche ich denen nicht so viel Gehalt an der Stelle zahlen. Dann haben wir hier Jack Quinn, der hat einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben bei den Buffalo Sabres. Auch so ein Bridge-Deal, 3,37 Millionen. Ja, ist mir fast ein Stück weit, weiß ich nicht, ob es ein Stück weit zu hoch ist. 15 Tore gemacht im letzten Jahr. Ja, nee, ist in Ordnung. Der Deal auch da wieder, Potenzial ist da und 2 Jahre. Danach ist er auch noch Restricted Free Agent bei den Buffalo Sabres. Dann überspringen wir wieder nochmal einen Vertrag. Dann kommt Trent Frederick. 8 Jahre, 3,85 Millionen pro Jahr von den Edmonton Oilers. Und meine Meinung ist, was soll der Quatsch? Natürlich kann man Trent Frederick binden. Man kann Trent Frederick auch einen längeren Vertrag geben, gar keine Frage. Aber wenn ich das jetzt mal ummünze und sage, naja, normalerweise hätten wir ihm gerne einen 4-Jahres-Vertrag gegeben, wir verteilen das Ganze jetzt aber mal auf 8 Jahre, dann wären das bei einem 4-Jahres-Vertrag ja 7, irgendwas Millionen gewesen. Selbst wenn ich sage, wir hätten ihm einen 6-Millionen-Vertrag oder 6-Jahres-Vertrag angeboten, dann wären es ja auch noch 5, irgendwas gewesen auf 6 Jahre verteilt. Und da glaube ich nicht, dass das normalerweise dem Wert entspricht, den Trent Frederick als Spieler hat. Das ist ein guter Spieler von der Mentalität her. Der passt auch rein von der Spielweise her. Ja, gar keine Frage. Nur mal kurz so zu den Zahlen, die er so abgeliefert hat. Also der hat als Karrierebestleistung 18 Tore gemacht. Im letzten Jahr waren es 8. Ich weiß, er war lange verletzt, aber selbst wenn er dann gespielt hätte für die Edmonton Oilers, wären es ja auch bald keine 20 geworden. Also das ist für mich so ein Punkt. Da zahlen die Oilers für mich mehr, als sie zahlen müssten. Ich glaube, ich hatte, weiß gar nicht, ob es der Oilers Nation geschrieben habe, ich habe gesagt, wenn man jetzt gesagt hätte, 6 Jahre und 3 Millionen pro Jahr, dann hätte ich gesagt, das ist in Ordnung. Ich weiß, der Salary Cap Space wird mehr. Die Deals sind in 2, 3 Jahren anders einzuordnen, aber den Vertrag finde ich A zu lang und B zu hoch. Jetzt kannst du natürlich argumentieren, naja, zum Schluss kannst du den eh irgendwann tauschen in 2, 3 Jahren. Ich weiß nicht, ob das den Oilers nicht wieder auf die Füße fällt, dass diese, ich sage jetzt mal, 850.000 am Ende fehlen. Jetzt wirkt das natürlich nicht so, dass man sagt, hey, Moment mal, das ist ja viel Geld. Es kann sein, dass dir genau das fehlt, um irgendeinen anderen Spieler unter Vertrag zu nehmen. Wir werden bei den Trades noch auf die Oilers kommen, die haben da was Gutes gemacht. Also ne, nicht, dass man jetzt wieder sagt, ich kritisiere jetzt alles bei den Oilers. Aber den Deal mag ich nicht wirklich. Das ist für mich ein Vertrag, der ist zu hoch dotiert und an der Stelle dann auch ein Stück weit zu lang. So, mein Timer ist abgelaufen. Die 20 Minuten sind jetzt quasi rum. wir sind bei den Verträgen. Ich habe es eben gesagt, ich habe ein paar Deals übersprungen. Warum habe ich die übersprungen? Weil die Spieler Teil von Trades waren, über die ich noch nicht geredet habe. Also kommen wir dann in der nächsten Folge auch noch darauf. Wir reden über neue Verträge auch wieder. Ein Sam Bennett ist mit dabei, ein John Tavares ist mit dabei, ein Jonathan Toews ist mit dabei. Der taucht wieder auf in der Liga. Und das erwartet euch in der nächsten Folge. Das war jetzt News-Ausgabe Nummer 4. Ich weiß gar nicht, ich würde wetten, dass ich in der nächsten Folge noch nicht zum NHL-Draft komme. Also von daher, auch das wird dann in den nächsten Tagen folgen. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.